Ja, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und ich vermute, uns allen ist bewusst, dass der Sonntagmorgen hier, wenn wir zusammen beten, Gottes Wort hören, Gemeinschaft miteinander genießen, dass das eine Ausnahmeform des Alltags ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Statistik sagt, dass neben Schlafen verbringt der Mensch die meiste Zeit seines Lebens und auch seines Tages wahrscheinlich auf Arbeit. Das ist eine Dimension, manche mögen das und können gar nicht genug arbeiten, andere sehen das eher als eine Last und Belastung und wahrscheinlich ist Arbeit immer auch beides, hoffentlich nicht nur Belastung, aber es strengt uns an und jeder versteht, klar, Arbeit gehört dazu. Aber die Frage ist natürlich, und das ist eine sehr, sehr alte Frage, man könnte sie vielleicht schon, wenn man wollte, auch bis in den Garten Eden, in das Paradies hineinstellen, aber so weit wollen wir heute nicht gehen. Aber es ist die Frage eben, wie verhält sich denn nun die Arbeit, die wir als Belastung empfinden, zu der Zeit, die wir zum Beispiel in der Kirche verbringen, oder der Zeit, die wir mit Gott in Beziehung verbringen. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Und die Kirchengeschichte ist voll von verschiedenen Ansätzen, wie man diese Frage beantwortet hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Slogan kennt, ora et labora, also auf Lateinisch beten und arbeiten. Das bringt das ziemlich gut erst einmal auf den Punkt, aber die Frage ist natürlich, was ist dieses Und? Ja, ist das ein trennendes Und? Dass man sagt, na gut, also es gibt eine Zeit, da arbeiten wir und es gibt eine Zeit, da beten wir halt. Es gab zum Beispiel auch Klöster, die ganz genauso funktioniert haben, dass man gesagt hat, so Hälfte der Zeit beten wir, Hälfte der Zeit arbeiten wir. Und dann gab es einen strengen Rhythmus und immer wenn dann der Gong ging, ja, dann ging man in die Kapelle, hat dann halt gebetet, dann ging wieder der Gong, dann ging man wieder arbeiten. Manche haben dieses Und ein bisschen anders ausgelegt, die haben dann gesagt, na ja, vielleicht müssen wir doch mehr beten als arbeiten, weil das ist ja quasi das Gottgefällige und die Arbeit ist eher etwas Negatives und Schlechtes und wir vermeiden es, soweit es geht, und haben sich dann zurückgezogen, vielleicht in eine einsame Höhle und von sehr wenig dann gelebt und die meiste Zeit irgendwie im Gebet, in der Meditation, im Nachdenken verbracht. Aber man merkt auch, das ist auch nicht unbedingt die praktikabelste Lösung, vor allen Dingen, weil die Höhlen schnell besetzt sind und man dann keinen Platz mehr findet, wo man sich zurückziehen soll. Andere stürzen sich einfach in die Arbeit, beten ist für die vielleicht gar keine Dimension. Das ist wahrscheinlich die Realität, in der wir heutzutage sehr häufig konfrontiert werden, dass man sagt, naja, Gott, ja, wer weiß, ob es den gibt und wenn ja, wie wir da Zugang gewinnen können. Am besten ist, wir sind unser eigener Herr und wir schaffen mit unseren Händen so viel, wie wir halt können und manchmal auch darüber hinaus und hoffen, dass es dann am Ende für alle reicht oder zumindest für uns. Das ist ein sehr weites Feld und ich weiß nicht, wie eure letzte Woche gewesen ist, ob ihr das Gefühl hattet, dass ihr eine sehr mühsame Woche hattet oder dass ihr sagt, ja, ich habe fleißig gearbeitet, aber der Erfolg, der hat nicht auf sich warten lassen, ich fühle mich gut oder vielleicht auch umgekehrt. Ja. Ihr habt vielleicht hart gearbeitet und das Gefühl gehabt, Mensch, ich schaffe nichts. Ich weiß nicht, wie es euch da gerade geht in der letzten Woche. Ich hatte in der letzten Woche mir ein bisschen freigenommen, war auf einer Bildungsfahrt nach Berlin gefahren mit einigen Flüchtlingshelfern, die in Königswinter tätig sind, und aus dem ganzen Rhein-Sieg-Kreis hatte der Bundestagsabgeordnete hier für den Rhein-Sieg-Kreis eingeladen, eben dort für einige Tage hinzukommen nach Berlin, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber vor allen Dingen auch verschiedene Dinge in Berlin eben zu sehen und kennenzulernen. Und ich habe dann gemerkt, gestern hatte ich dann eine Tagung zum Thema Männerarbeit. Da habe ich gemerkt, dass ich die 4 Tage nicht im Büro war, weil mir das dann doch schwer fiel, so aus dem Stegreif. Ich hatte zwar vorgearbeitet, aber dann alles wieder parat zu haben und schnell noch die letzten Dinge fertig zu machen, damit die Tagung auch gut wird. Da merkte ich schon, okay, da ist auch wieder was aus der Balance gekommen zwischen Arbeiten und Beten. Aber Manchmal ist es so, und ich hoffe, dass es nicht nur mir so geht, dass man wirklich arbeitet und auch vielleicht viel arbeitet und sich anstrengt und trotzdem das Gefühl hat, dass man nicht wirklich Erfolg damit hat. Und dann frage ich mich schon, okay, habe ich jetzt einfach zu viel gearbeitet? Muss ich vielleicht ein bisschen mehr Pause machen, ein bisschen mehr Urlaub machen oder ein bisschen mehr mich vielleicht entspannen? Heute ist es ja auch ganz beliebt, sich diese Freizeit ganz bewusst auch einzuteilen, bis hin dazu, dass es sogar Lebensratgeber und Kurse gibt, die mit Gott wenig am Hut haben, aber trotzdem empfehlen, dass man sich ganz bewusst im Alltag Zeiten einräumt, wo man meditiert, ist das neue Beten. Also, dass man sagt, ja, also, ob es einen Gott gibt oder ob man damit irgendjemand sprechen kann, wissen wir nicht. Aber wir merken, dass es hilft, wenn Menschen sich einfach mal für ein bisschen Zeit im Alltag und in regelmäßigen Abständen vielleicht auch mal für einen Tag oder zwei oder eine Woche oder auch länger Zeit nehmen, um einfach mal die alltäglichen Aufgaben ruhen zu lassen und uns dann auf irgendwas zu besinnen, was auch immer dann einem in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Auf jeden Fall wird es auch empfohlen. Als Christen denkt man sich dann, okay, vielleicht hat man dann doch zu wenig Zeit mit Gott verbracht, zu wenig gebetet und ist vielleicht auch in die falsche Richtung unterwegs. Und in dieser Spannung leben wir alle. Und ich merke auch, dass wir gar nicht so oft über Arbeit sprechen, also im Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber man spricht meistens über Gott, man spricht eben über das Beten, man spricht über das Bibellesen, man spricht über die Gemeinschaft als Christen. Aber das sind ja alles Dinge, die wir normalerweise nicht haben, wenn wir auf Arbeit sind. Außer Waldemar und ich, weil wir nur Christen als Arbeitskollegen haben und sogar jeden Tag eine gemeinsame Gebets- und Andachtszeit hat. Aber das ist eher wahrscheinlich die Ausnahme. Also ich vermute, in einem ganz normalen Betrieb, wo ihr arbeitet, wird das so wahrscheinlich nicht sein. Und die Frage ist, okay, wie können wir da im Alltag auf Arbeit unser Leben meistern? Und wie verhält sich eben unsere Frömmigkeit dazu? Was ist überhaupt der Schlüssel dazu? Ich möchte einen Psalm vorlesen, beziehungsweise zwei Verse aus einem Psalm, Psalm 127, die ersten zwei Verse. Und ich weiß nicht, ob ihr den auswendig kennt, aber wenn wir ihn gleich lesen, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich erkennen, weil dieser Psalm relativ bekannt geworden ist, aufgrund einiger sehr interessanter Aussagen, die er trifft. Und ich möchte heute mit uns darüber ins Gespräch kommen, wie uns dieser Psalm helfen kann, vielleicht dieses Verhältnis neu zu bestimmen, vielleicht neu in Balance zu bekommen. Und dort schreibt diesmal nicht David, sondern sein Sohn Salomo, auch ein sehr vielbeschäftigter Mann als König von Israel, einer der reichsten, mächtigsten Könige Israels, wo das Volk Israel quasi auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte und Entwicklung war. Und er schreibt also von Salomo ein Wallfahrtslied, Psalm 127, die ersten zwei Verse. Übrigens auch Salomo, ne, ein ganz großer Baumeister, wahrscheinlich daher dieses Bild. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet, und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ich glaube, jeder wünscht sich das. Er sagt, ich lege mich schlafen und am Morgen sind meine Probleme gelöst, ist die Arbeit getan, ist das Geld verdient. Wer wünscht sich das nicht? Die Frage ist, worum geht es hier Salomo? Wovon spricht er? Und mir scheint es, dass Salomo hier eine dritte Perspektive hineinbringt und im gewissen Sinne damit diese Spannung löst, die entsteht zwischen Arbeiten und Beten. Wie viel Arbeiten ist genug, wie viel Beten ist genug? Und wie verhält sich das eine zum anderen? Und Bill Hybels, ein sehr bekannter Prediger und Pastor aus den USA, hat das mal in einem Satz, glaube ich, sehr schön auch zum Ausdruck gebracht, nämlich Wenn wir arbeiten, sagt er, arbeiten wir. Das ist erstmal so und manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Und dann sagt er, aber wenn wir beten, arbeitet Gott. Und das ist eine interessante Perspektive. Also beten im Sinne von Gottes Mitarbeiter werden. Oder jemand anders, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ist auch mittlerweile ein bekanntes Zitat geworden. Beten heißt, den Arm Gottes zu bewegen. Und ich glaube, dass das etwas ist, das sich unserer natürlichen Einstellung als Menschen ein bisschen widerstrebt. Dass wir sagen, naja, also wir müssen ja schon fleißig sein und was schaffen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber diese Perspektive zu bekommen, zu sagen, okay, wenn ich arbeite, dann bin ich es, der hier tätig wird. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass natürlich alle Beschränkungen gelten. Zum Beispiel, ich glaube, wir alle sind bescheiden genug einzugestehen, dass wir alle Grenzen haben. Dass niemand von uns immer erfolgreich ist. Dass nicht alles, was wir uns vornehmen, so gelingt, wie wir es wollen. Und dass vieles von dem, was wir uns vielleicht erhoffen und erträumen, gar nicht in unserer Macht steht, es zu verwirklichen. Ein ganz kleines Beispiel. Wenn wir gesund sind, denken wir, ich kann ja alles selber machen. Aber wenn wir krank werden, dann merken wir auf einmal, dass wir total aufgeschmissen sind. So sehr wir auch wollen, wenn wir krank sind, können wir viele Dinge vielleicht gar nicht tun. Das ist nur ein kleines Beispiel davon, wie abhängig wir sind. In meiner Arbeit ist es oft so, dass ich das auch nicht alles alleine mache, sondern halt immer auf jemand anders warten muss. Dass mir jemand hilft, dass ich eine Antwort bekomme, dass jemand eine Entscheidung trifft, die nicht in meine Aufgaben fällt und so weiter. Und ich arbeite und dann komme ich an diese Grenze, wo ich einfach auf den anderen warten muss. Und wenn der mich warten lässt, komme ich einfach nicht weiter. Ja? Dann kann ich mir was anderes zu arbeiten suchen oder ein neues Projekt beginnen. Aber ich muss einfach warten, kann da nichts machen. Ich weiß nicht, wie eure Arbeit ist. Manchmal ist das ja nicht so, manchmal ist man ja selbst der Flaschenhals, ja, der Arbeit, wo es dann dran hapert und wo es nicht weitergeht. Aber wir merken sehr schnell, wenn wir uns in der Arbeit nur auf uns selbst verlassen, dann sind wir verlassen. Noch gar nicht die Rede davon, dass wenn wir uns auf andere verlassen, auch schnell verlassen sind und im Regen dastehen. Und Salomo, er hat das scheinbar beobachtet und er sagt, also es gibt eine Dimension, die größer ist als ich selbst, was ich selbst schaffen kann. Und diese Dimension ist Gott. Gott, so wie wir Gott kennen aus der Bibel, ist ein Gott, der alles gemacht hat, der alles weiß, der alles kann, der ein Wort spricht und das Universum kommt in Existenz. Ein Gott, dem letztlich nichts unmöglich ist. Der keine Grenzen kennt, der nicht müde ist und dann schlafen muss, so wie wir häufig. Oder der vielleicht launisch wird, sagt, naja, heute bin ich so, morgen, naja, weiß ich nicht. Gott ist eine Konstante, eine Dimension, die eigentlich unendliche Ressourcen für uns bereithält. Und die Frage ist, können wir diese Kraft, die Allmacht, die Allwissenheit Gottes in irgendeiner Weise für uns in Anspruch nehmen? Können wir sie fruchtbar machen oder nutzbar machen? Ist schon vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Und der Psalm hier, Salomo, sagt, ja, das geht. Und die Frage ist, wie geht das? Und darüber möchten wir sprechen. Wie können wir beten, dass der Arm Gottes bewegt wird? Dass wir ruhig schlafen können und manchmal vielleicht sogar Dinge sich von selbst erledigen. Und ich habe überlegt, okay, kenne ich solche Menschen? Kenne ich Menschen, die vollmächtig beten können? Ich weiß nicht, ob euch ad hoc jemand einfällt, jemand, der vollmächtig betet. Also ich habe da ein paar Personen vor Augen. Menschen, die beten und Dinge verändern sich. Auch nicht immer. Es sind keine Götter, es sind keine magischen Zauberer oder so etwas. Aber was ich häufig sehe bei diesen Leuten ist, dass sie eine besondere Form zu beten haben. Meistens beten sie nicht besonders lang. Sie machen nicht viele Worte. Sie beten auch nicht besonders laut oder irgendwie voll Pathos und Inbrunst oder so etwas. Oft sind das ganz schlichte Gebete. Und ich frage mich, was ist ihr Geheimnis? Ich weiß nicht, wie ihr betet, aber ich bin kein großer Beter. Und deswegen finde ich dieses Thema auch besonders spannend, weil ich glaube, dass es eine Kraftquelle enthält, die ich persönlich desto länger, desto mehr in meinem Leben erfahren möchte. Weil man merkt, wenn man jung ist, merkt man es vielleicht noch nicht so doll, aber desto älter man wird, desto stärker merkt man, dass wir wirklich begrenzt sind und Hilfe brauchen, die größer ist als ich selbst. Und ich habe beobachtet, wie ich bete. Und oft ist es so, dass mein Beten einfach nur ein Vortragen von einem Wunschzettel ist. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Manche Leute schreiben sich das sogar auf. Ja, die schreiben dann, ne, ich bete für das und das und das, und dann holen sie die Liste raus und morgens oder abends oder wann auch immer sie beten, beten sie dann diese Sachen durch. Und ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht das Geheimnis von vollmächtigen Beten, dass wir Gott sagen und mitteilen, was wir uns alles wünschen. Und meine Realität ist, dass ich da oft dann auch enttäuscht bin. Ja? Ich habe Gott so oft gebeten, dass er das und das für mich tut oder jenes erledigt, und ich merke, da passiert nichts. Manchmal vielleicht schon, manchmal dauert es sehr, sehr lange, manchmal weiß ich nicht, ob sich das jemals erfüllen wird. Und dann bin ich tendenziell enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich lange und sehr dringend für eine Sache bete, die ich für wichtig halte, die ich vielleicht für erstrebenswert erachte, Gott soll das doch bitte segnen, Gott soll das doch bitte schenken, und dann passiert nichts oder passiert nicht das, was ich mir da wünsche, oder es passiert anders, als ich mir das wünsche, dann bin ich enttäuscht. Das ist vielleicht wie bei Kindern zu Weihnachten. Ne? Die haben meistens, also unsere Kinder zumindest, die haben meistens einen sehr, sehr langen Wunschzettel. Und ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon verstehen, aber ich weiß aus meiner Kindheit, wir hatten auch immer sehr lange Wunschzettel und wir wussten, wir werden nicht alles bekommen. Ja? Aber wenn wir möglichst viele verschiedene Dinge draufschreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir relativ viel von dem bekommen. Und wenn es dann nicht die Eltern schenken, dann werden die das denn Oma und Opa sagen und keine Ahnung, vielleicht irgendjemand anders fragt, noch Onkel, Tanten. Und so, ne, die Hoffnung ist einfach, man macht eine lange Liste und hofft, dass möglichst viel davon in Erfüllung geht. Und ich merke, wie ich selbst oft genauso beten. Ja, Gott einen Wunschzettel vortrage in der Hoffnung, dass er, na, wenn auch nicht alles, dann doch möglichst viel davon irgendwie in Erfüllung gehen lässt. Und ich glaube, dieser Psalm, er drückt etwas aus, ohne es explizit anzusprechen, aber unterschwellig drückt er etwas aus von einem Beten und Arbeiten, das ganz anders funktioniert. Nämlich im Sinne von einem Beten, wo wir unser Leben, unseren Herzschlag, unser Wollen nicht Gott quasi aussprechen und sagen, hier, das ist, was wir wollen, sondern uns an Gott ausrichten. Dass wir uns Gott zuwenden und nicht sagen, lieber Gott, bitte gib das und das und das und das, Und dann drohen wir vielleicht sogar und sagen, ja, wenn das nicht so ist, dann bin ich aber enttäuscht oder dann gehorche ich dir nicht mehr, dann lese ich nicht mehr in der Bibel oder ich weiß es nicht, was uns dann gerade einfällt oder umgekehrt. Wir versuchen Gott dann so ein bisschen so zu kitzeln, ne, und anzuspornen, so, ja, lieber Gott, wenn du das dann alles machst, dann werde ich dir das und das und das tun oder lassen oder wie auch immer. Und ich glaube, Gott ist da reichlich wenig beeindruckt von. Und beten ist, glaube ich, ganz anders. Und das lerne ich hier in diesem Psalm. Oder auch in anderen Texten der Bibel und auch wenn ich an meine Gebetsvorbilder denke, da merke ich, das ist nicht, ich trage Gott etwas vor, sondern ich komme zu Gott und ich werde still. Und ich höre ihm zu. Ich versuche zu spüren, was ihm wichtig ist. Ich versuche zu erfahren, wie er mich sieht. Wie er die Situation sieht, in der ich vielleicht drinstecke, meinen Alltag, den ich vielleicht im Griff habe oder auch nicht. Ich höre ihm zu. Ich versuche zu spüren, was ihm wichtig ist, was er will für mein Leben, für meine Arbeit, für meinen Alltag. Und mich dann nach Gott auszurichten. Nicht mit einem fertigen Wunschzettel kommen, sondern mit einem leeren Blatt, wo wir sagen, hier bin ich, ich will dir folgen, ich will dir vertrauen. Gott, du hast unendlich viel Kraft und Weisheit. Du kannst in die Zukunft sehen, du siehst, was morgen ist und in einer Woche. Ich kann das gar nicht, ich weiß das nicht. Ich stehe hier vor einem Riesenproblem und ich kenne keine Lösung. Ich denke vielleicht so oder so, aber was denkst du darüber? Ich glaube, dass vollmächtiges Beten so funktioniert. Dass wir unser Fühlen, unser Denken, unser Wollen und auch unser Tun an Gott, an seinem Fühlen, an seinem Wollen, an seinem Denken und an seinem Tun ausrichten. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wollen wir das, was Gott will. Dann fühlen wir das, was Gott fühlt. Dann denken wir so, wie Gott denkt. Und dann tun wir das, was Gott will. Tut. Was meint ihr, wie schwer ist es, ein Auto, das in eine Richtung fährt, in diese Richtung zu ziehen? Also, da muss man aufpassen, dass man selbst schnell genug ist, ne? Weil das Auto, das hat eine Kraft, das fährt. Ja? Da musst du nicht mehr viel ziehen. Dann setzt du dich rein und fährst mit. Und ich glaube, das ist, was passiert, wenn wir uns an Gott ausrichten im Gebet. Wenn wir nicht, also nichts gegen Fürbitte und dass wir wirklich auch unsere Sorgen und Nöte vor Gott bringen, aber dass wir nicht sagen, okay, ich bin der Maßstab, ne? Ich versuche Gott dazu zu bewegen, das zu denken und zu tun und zu wollen, und was ich will, sondern zu sagen, hier bin ich, dein Geschöpf, ich bin abhängig von dir und ich möchte tun, denken, wollen, fühlen, was du tust, was du denkst, was du willst und was du tust. Und ich glaube, das ist einfach. Es ist einfach, Gottes Mitarbeiter zu werden, weil Gott dann die Arbeit tut. Der Psalmist drückt das hier sehr, sehr schön aus. Ne? Der Herr baut das Haus, ja, und wir müssen nur noch hinterherkommen mit den Ziegeln. Der Herr bewacht die Stadt, ja, und der Wächter, ja, der passt dann quasi auch noch mit auf, ja, aber im Prinzip ist der auf der sicheren Seite. Oder hier, ja, die Menschen, die, ja, seine Freunde, denen gibt es im Schlaf im Sinne von, sie werden zu Gottes Mitarbeitern. Ja, sie arbeiten nicht an Gott, damit er das tut, was sie wollen, sondern sie arbeiten mit Gott mit. Und Gott mit seiner ganzen Kraft und Fülle steht dahinter und davor und treibt es voran. Und so geht das Arbeiten leicht von der Hand. Diese Art von Gebet wünsche ich mir. Ich habe überlegt, was ist ein gutes Bild, um diese Art von Gebet vielleicht zu vergleichen. Und mir fiel das Bild vom Radiosender und Radioempfänger ein. Also heutzutage gibt es es ja kaum noch, aber ich kann mich erinnern, mein Vater, der hatte so ein altes Radio und dann gab es so ein Rädchen und dann musste man halt drehen und musste ganz genau den Sender einstellen, ja, auf die richtige Frequenz, damit man dann klar die Stimme des Senders hören konnte. Und ich glaube, also zumindest beobachte ich das bei mir, oft denken wir, Beten ist wie ein Radiosender. Ja? Was braucht man, um ein Radiosender zu sein? Man braucht wahrscheinlich eine riesige Antenne, die ganz viel Energie braucht, um diese Radiowellen quasi in das All hinaus zu senden. Und dann beten wir. Ja, so nach dem Motto, wir funken da nach draußen, so laut und so stark und so viel, wie wir können, in der Hoffnung, dass irgendwie das Signal dann bei Gott ankommt, dass es weit genug reicht, dass es irgendwie laut genug ist, dass der Gott, der vielleicht irgendwo im Universum herumschwirrt, uns da hört. Ja? So nach dem Motto, ja, Hilfe, Hilfe, wir sind hier so auf der Erde, bitte, ne, mach das und das oder kannst du nicht bitte hier und da und hoffen, dass er etwas tut. Bis ich dann kapiert habe, dass Beten genau umgekehrt ist. Gott ist der Sender. Und wir sind nur der Radioempfänger. Und das Einzige, was dieser Radioempfänger haben muss, ja, der braucht auch eine Antenne, aber die muss nicht so groß sein. Andere Technologie, Handy zum Beispiel, haben ja gar keine sichtbare Antenne mehr. Die haben auch eine Antenne, aber die ist so klein. Denn man sieht sie quasi gar nicht. Ja? Also man braucht keine große Antenne mehr. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss ganz genau die Frequenz einstellen. Und dafür muss man genau zuhören. Dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, am Rädchen zu drehen. Heute ist ja digital das alles schon fast sehr einfach geworden. Aber ich glaube, dass das ein wichtiges und für mich hilfreiches Bild ist, Beten zu verstehen. Zu sehen, okay, ich muss nicht Gott anbetteln, dass er mich hört. Nein, er ist da. Er hört mich. Er steht neben mir. Er umgibt mich. Seine Kraft, seine Weisheit, all das ist da. Steht mir zur Verfügung. Ich muss es nicht erst herbeirufen oder Gott irgendwie zu etwas zu überreden. Das Einzige, was ich machen muss, ist mich auf Gottes Wellenlänge einzustellen, damit ich wirklich das höre und fühle, was er fühlt. Vollmächtiges Gebet ist nicht abhängig von meiner Kraft oder von meiner Technik. Deswegen müssen Menschen, die vollmächtig beten, keine besonderen Zauberformeln kennen. Sie müssen nicht erst irgendwie ein sehr kompliziertes Gebet auswendig lernen oder irgendwelche Übungen machen oder so etwas. Es ist nicht die Technik, sondern es ist die Frage, sind wir eingestellt? Sind wir in Verbindung? Sind wir in Beziehung? Es hängt letztlich von Gottes Kraft ab und von meiner Bereitschaft, mich auf Gott auszurichten. Und im Prinzip ist das Evangelium nichts anderes. Die gute Botschaft von Jesus Christus ist, dass Gott seinen Sohn sendet. Er sendet ihn auf die Welt. Ja, wer ist der Sender? Gott. Gott sendet seinen Sohn auf diese Welt. Er wird Mensch, so wie wir. Ja, er kommt total auf unsere Ebene, ja, so wie wir. Mit einem Körper, mit allem, was dazu gehört, mit einer Seele, einem Geist, wollen, fühlen, leben hier auf dieser Erde unter zum Teil sehr schwierigen Umständen. Gott, er wird Mensch in Jesus Christus. Warum? Weil wir nicht anders zu Gott kommen. Deswegen kommt Gott zu uns. Wir sind die Empfänger, ja, wir sind nicht die Sender. Und nur in der Beziehung zu Jesus, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und sagen, ja, das ist wirklich der Mensch gewordene Gott, der uns alles über Gott offenbart, was wir wissen können, der uns den Weg sichert, dass wir eben hier, wo wir sind, auf dieser Erde oft verwirrt, nicht wissen, wo wir hin müssen, überarbeitet oder vielleicht faulenzend sind, wie auch immer, orientierungslos da sind, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Jesus Christus ist quasi dieser Weg, dieses Mittel, diese Radioantenne, die Gott in unseren Alltag hineinbringt. Und das Evangelium ist, dass wir das gar nicht mehr tun müssen. Ja, dass wir eingestehen müssen, dass wir nicht der Sender sind. Dass wir es nie schaffen werden, aus eigener Kraft irgendwie zu Gott zu kommen, Kontakt zu ihm aufzunehmen. sondern dass wir da völlig auf Jesus Christus angewiesen sind. Und dass wir durch das Vertrauen auf ihn, dadurch, dass wir ihm folgen, dadurch, dass wir uns an ihm ausrichten, durch Gott schon in diese Beziehung, in diese heilende Beziehung mit Gott gestellt werden, die uns dann letztlich in sein Reich bringen wird, in den Himmel zu Gott. Das ist fast schon zu einfach, um wahr zu sein für viele Menschen. Für viele Menschen ist das zu wenig. Sie sagen, nein, das kann ja nicht sein. Man muss ja noch etwas tun. Die Wahrheit ist, wenn wir versuchen, der Sender zu sein, können wir sehr, sehr laut funken. Aber wir werden nie Gottes Stimme hören. Dazu müssen wir bereit sein, uns auf Gott auszurichten. Und ich möchte uns herausfordern, das zu tun. Ganz bewusst jetzt auch in der Vor-Osterzeit. Wir feiern in den nächsten Wochen den Höhepunkt von Gottes Heilshandeln. Jesus ist auf die Welt gekommen, das haben wir an Weihnachten gefeiert. Er hat gelebt, er hat gelitten. Und wie er dann am Ende das tut, was wir alle nicht tun können, nämlich diese Brücke zu schlagen zwischen Gott und Mensch, Sühnung zu schaffen für die Schuld, die wir angehäuft haben und die wir nicht mehr loswerden können. Den Tod zu besiegen. Das sind die Kernbotschaften unseres Glaubens, werden jetzt in den nächsten Wochen hier verkündet werden. Und leider ist es so, dass wir zu sehr mit Senden beschäftigt sind, um zu empfangen. Und dazu möchte ich euch einladen, ganz bewusst auch in den Alltag hineinzugehen, zu sagen, wo ist Gott in meinem Alltag, in meiner Arbeit? Vielleicht auch vor der Arbeit und nach der Arbeit uns ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um still zu werden, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Das kann sein, dass wir es in der Bibel lesen. Das ist die klarste Offenbarung von Gottes Heilswille. Es kann aber auch sein, dass Gott eben auch uns etwas klar macht, dass er uns ganz konkret auch die Augen öffnet für unseren jetzigen Zustand, wie wir vor Gott stehen, dass er uns die Augen öffnet für die Sicht, wie er uns sieht, vielleicht wie er die Beziehung sieht, in der wir gerade Schwierigkeiten haben, wie er vielleicht die Arbeit sieht, in der wir stecken und nicht vorankommen, um zu merken, was Gott uns zu sagen hat und wie er das sieht, um dann auch ganz bewusst zu sagen, okay, Herr, ja, nicht beten, segne das und das und das, was ich alles so vorhabe, sondern zu sagen, Herr, wo bist du am Wirken? Und was kann ich heute beitragen, damit dein Reich gebaut wird? Im Alltag, ganz, ganz praktisch, mit der Arbeit, die wir tun, dass wir sie so tun, wie Gott, wie Jesus sie vielleicht getan hätte, dass wir uns da ganz bewusst an Gottes Herzschlag ausrichten. Und dann stehen wir auf von unseren Knien und dann tun wir das Werk, das Gott in wunderbarer Weise schon lange für uns vorbereitet hat. Nicht mehr und nicht weniger. Amen.